Guten Abend, liebe Geschwister. Ich freue mich sehr, wirklich vom Herzen euch hier zu sehen. Danke, dass ihr hergekommen seid, die Gemeinschaft sucht, das Wort sucht, Nahrung sucht, bei dem Wetter euch aufmacht, bei der Dunkelheit. Ich hoffe, ihr seid alle gut angekommen. Wir wollen gleich starten. Zu Beginn will ich mit euch wieder beten, euch wirklich auch einladen, mit mir zu beten, für mich zu beten, für das Wort zu beten, dass der Herr Gnade schenkt, dass wir hineinschauen dürfen und verstehen dürfen, dieses Geheimnis, diesen tiefen Ratschluss Gottes. Aber genauso auch für die Anliegen unserer Geschwister, die heute eben nicht da sein können. Und gerade für Sergej noch einmal, die Ärzte sind ratlos, die wissen nicht, was er hat. Wir haben ja letztes Mal dafür gebetet, Wasser in den Lungen, und die wissen nicht, woher das kommt und wo ist Willi. Dass vielleicht sogar die es aufmachen wollen im Brustkorb und schauen, woher kommt es. Also lass uns auch einfach für ihn, vor unserem Herrn, ihn bringen gemeinsam und auch eben füreinander. Ich lade euch ein, da auf den Geist zu hören, der uns auch die Anliegen aufs Herz legt und für die Geschwister einzutreten. Stehen wir dazu auf. Als deine Gemeinde, Jesus Christus, als dein Leib, sind wir heute zusammen. Und auch als dein Leib oder als ein Leib und deine Gemeinde treten wir für die ein, die heute nicht zusammenkommen können, weil sie zu Hause sind, weil sie krank sind, weil sie im Krankenhaus sind. Und wir bitten für sie. Vor dir treten wir und bitten für sie, dass du ihnen beistehst, dass du ihnen hilfst. Konkret jetzt für den Sergej, Herr, dass du den Ärzten Weisheit gibst, dass sie erkennen und wissen, wo die Krankheit liegt, warum die Lungen voller Wasser sind, Herr, dass sie die Ursache finden und auch Hilfe geben und Heilung geben können. Du bist der Arzt und du kannst es tun. Das ist so gut zu wissen, Herr, und zu glauben. Und darum, wir vertrauen dir und vertrauen dir all unsere Geschwister an und bitten, Herr, helfe ihnen. Sei ihnen ganz nah, dass sie wirklich auch deine Gegenwart spüren, in dir ruhen. Herr, es geschieht nichts, was nicht in deiner Hand ist, was du nicht zulässt und was du nicht dazu gebrauchst, dass wir dem Ziel näher kommen. So nehmen wir das aus deiner Hand und bitten aber auch, dass du durch deine Hand sie ausstreckst und heilst und hilfst, da wo notwendig ist. In einer absoluten Abhängigkeit und Bewusstsein, Jesus, dass wir dich brauchen und ich dich brauche, bitte ich auch für heute Abend, Herr, dass wir dein Evangelium lesen, dass wir dein Evangelium hören und dass wir das Evangelium auch verstehen in deinem Wort. Herr, lass es zu Gewinn werden, lass es zu Nahrung werden, lass es zu Kraft werden, lass es zum Glauben werden. Nicht zum Anstoß, Jesus, nicht zum Anstoß. Du vermagst uns dadurch auszurichten. Wie gut ist das? Danke, Jesus, von ganzem Herzen für jeden Einzelnen, der heute gekommen ist, der treu kommt, schon über Jahre treu kommt und das Wort hört. Ich danke dir dafür. Danke, dass du ein Belohner bist und dass die Ewigkeit und die Rettung auf uns wartet. Danke dafür. Amen. So, liebe Geschwister, ich möchte euch bitten, mit mir wieder Petrusbrief aufzuschlagen. Und darf ich euch noch einmal so viel um Geduld bitten oder mit mir noch einmal die Verse 1 und 2 zu lesen, dass wir noch einmal heute uns mit diesen Versen 1 und 2 beschäftigen. 1. Petrus 1 und 2. Ich möchte lesen noch einmal. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind nach der Vorkenntnis Gottes des Vaters, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi, Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Mit diesen Versen beschäftigen wir uns. Vielleicht, ich weiß nicht, wie oft ich diese Verse oder den Petrusbrief schon gelesen habe. wie oft ich diese ersten zwei Verse gelesen habe, wie oft ich allein den Vers 2 jetzt schon gelesen habe und immer wieder gelesen habe. Allein heute, ich weiß nicht, wie oft ich heute diese Sätze gelesen habe, und eigentlich im Wissen, im Glauben, was da steht. Und trotzdem habe ich das Gefühl, es nicht schöpfen zu können. Trotzdem habe ich das Gefühl, noch nicht alles fassen zu können, dass das, was da steht, weit tiefer, weit reicher ist, als das mein Verstand begreift. Mittlerweile ist es so, dass die Blätter abfallen. Das ist mein Petrusbrief. Ich habe Angst, weil es hängt nur noch an einem Faden. Ich traue schon darüber, es muss jetzt noch ein paar Jahre halten. Worauf ich hinaus möchte, ist, vielleicht wird der eine oder andere fragt sich, warum so viel sich da mit beschäftigen. Vielleicht denkt, ist es zu kompliziert. Ich bin Gott dankbar, dass unser Glaube eigentlich sehr einfach ist, oder? Glaube an Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Und wer glaubt an Jesus Christus, der wird gerettet werden. Das ist das herrliche Evangelium. Eigentlich ist es so einfach. Und trotzdem ist es so tief, dass Paulus sagt, diese Wahrheit, dieser Glaube an Jesus Christus und die damit verbundene Rettung, ist so tief, dass alles unsere Erkenntnis übersteigt. Es ist so groß, es ist so weit, es ist so breit, es ist so tief, wir können das letztendlich in aller Herrlichkeit und Fülle jetzt in dieser Zeit nie heben. Und darum denke ich, hat man das Gefühl, obwohl man schon immer wieder was drüber gehört hat, über Jahre hinweg, obwohl man es schon oft gelesen hat, man merkt, da ist mehr. Nicht, dass man da etwas mehr hineinlegt, nicht, dass man etwas Neues da erfindet, sondern da liegt einfach mehr. Da ist so eine Tiefe. Und in diesen zwei Versen, in dieser Einleitung, vor allem in diesen Versen 2, wenn es darum geht, um die Auserwählung der Gemeinde, das ist so eine Tiefe, die darin steckt. Und mein Wunsch ist, dass bei der Behandlung diesen tiefen Gedanken es nicht so kompliziert erscheint, dass man denkt, lohnt sich darüber überhaupt Gedanken zu machen, sondern dass es eben zum Trost und zum Glauben wirkt. Paulus bezeichnet uns als Fremdlinge. Den Grund, dass wir Fremdlinge sind, sagt er, das hat was mit unserer Erwählung zu tun. Weil Gott uns aus dieser Welt erwählt hat, hat es uns zu Fremdlingen gemacht. Und diese Fremdlingschaft bringt Leiden mit. Diese Fremdlingschaft bringt mit sich, hat Konsequenzen. Und wir leiden unter diesen Konsequenzen. Und in der Ausrichtung erklärt er die Erwählung, die uns dazu bringt, in dieser Welt diesen Weg des Fremdlings zu gehen. Und er spricht, und wir haben letztes Mal damit angefangen, und ich nehme euch ganz kurz wieder hinein. Er spricht über die Quelle der Erwählung, und es ist Gott selbst. Das ist die Quelle der Erwählung. Gott ist der Ursprung von dem ganzen Ratschluss. Ein, zwei Gedanken gleich dazu noch, und dann werden wir weitergehen. Dann, er spricht von dem Werk der Erwählung, also wie diese Erwählung an uns vollzogen wird. Und dann redet er von dem Heiligen Geist, der das Ganze wirkt. Es ist in dem Wirken des Heiligen Geistes. Dass wir erwählt werden, dass wir das Ziel erreichen, das hat was mit dem Wirken des Heiligen Geistes zu tun. Und die Grundlage dafür, dass Gott dich und mich erwählt hat vor Grundlegung der Welt, das liegt in der Vorkenntnis Gottes, nämlich, dass sein Sohn sein Blut für dich und für mich am Kreuz vergossen wird, in dem von der Vergangenheit beziehungsweise jetzt für uns vergossen hat. In diesem Wissen, in dieser Vorkenntnis des Ratschlusses Gottes, in diesem Vorwissen, dass der Sohn für dich und für mich, für meine Sünden sterben wird, konnte er vor Grundlegung der Welt für dich und für mich ein Ja sagen. Und wenn ich darüber nachdenke, das hat mich heute immer wieder tagsüber dieser Gedanke beschäftigt, und wenn ich darüber nachdenke, dass Gott ein Ja für mich gefunden hat in Christus, das heißt aufgrund dessen, was Christus tun wird, und das hat er getan, bevor es dich und mich gab, dieser Gedanke, der berührt mich. Liebe Geschwister, überlegt mal, wenn wir sündigen, wenn wir fallen, das tun wir, dann hoffen wir auf die Gnade Gottes. Wie geschieht es, wenn in unserem Leben mit Geschwistern, mit den Kindern irgendetwas passiert? Dann passiert irgendwas Und dann kriegen wir es mitten und dann fallen wir aus allen Wolken. Oh nein, was ist passiert? Und dann müssen wir den Weg der Vergebung gehen, des Gesprächs, der Versöhnung, all diese Dinge. Allein der Gedanke, schaut mal, wenn wir sündigen oder dass wir sündigen, das wusste Gott alles voraus. Was ich damit sagen will, es war für ihn nicht so, oh nein, Wille hat gesündigt, er braucht Erlösung, sondern bevor es mich gab, wusste er um alle Sünden meines Lebens. Ich hoffe, ich kann das, dass es nicht so kompliziert klingt, aber der Punkt ist, bevor es mich gab und bevor ich etwas tat oder nicht tat, sagte oder nicht sagte, wusste er um all meine Sünden und wusste, Christus wird für ihn sterben. Und da hat er mich schon angenommen. Wie viel mehr in dieser Zeit, wo Christus tatsächlich gestorben ist, darf ich so vom sagen, überrascht irgendeine Sünde meine Sünde Gott? Kann irgendeine Sünde Gott überraschen, die er mir dann nicht vergeben kann? Nicht. Was für eine Tiefe der Liebe und der Zuneigung Gottes in uns. Das, was Paulus sagt, wenn Christus für uns ist, wer ist dann gegen uns? Wie kann Gott dann, könnte Gott gegen uns sein? Kann er nicht. Wenn er uns mit Christus alles geschenkt, also ihm geschenkt hat, wie viel mehr wird er uns dann alles andere schenken? Und Paulus sagt, Petrus sagt, die Auserwählung geschah aufgrund der Vorkenntnis Gottes, aufgrund des Wissens, was mit der Menschheit geschieht und dass Christus sie erlösen wird. Das ist die Grundlage. Das stand vor grundlegend fest. Ich will euch nur ein, zwei Verse noch vorlesen, die das ausdrücken. Das heißt, das Evangelium, die gute Nachricht, existierte, bevor die Welt existierte. Das Evangelium gab es, bevor es den Sündenfall gab. Das Evangelium gab es, bevor es die Menschen gab. Das Evangelium gab es, bevor es den Teufel gab. Gab es schon das Evangelium, die gute Nachricht, den Ratschluss Gottes, sich ein Volk zu erwählen, es zu heiligen, es zu reinigen und sich als verherrlicht darzustellen. Bevor irgendetwas gab, hat dieser Ratschluss bei Gott schon existiert. Und jetzt, wie kann man das zu Ende denken? Für mich ist das so ein tiefer Trost, weil ich weiß, darin bin ich, der hatte an mich gedacht. Und darin war schon meine Rettung mit beschlossen. Wie gut ist das? Geht mit mir kurz in den Epheserbrief und dann in Kolosser und dann gehen wir zu dem nächsten Punkt. Einfach nur euch wieder da reinzunehmen in diese Abfolge, die Petrus schreibt. Epheserbrief, Kapitel 2. Kapitel 3. Paulus spricht von dem Geheimnis, das ihm anvertraut worden ist. Ich lese nochmal ab Kapitel 3, ab Vers 1. Deswegen bin ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch, die ihr Nationen, ihr habt doch von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir im Hinblick auf euch gegeben ist. Das heißt, ihr habt von dem Dienst, den Gott mir anvertraut hat. Er hat mir etwas anvertraut, was ich tun soll. Das ist die Verwaltung. Gott hat mir eine Aufgabe gegeben. Ja, ich muss einen Lauf vollenden. Ich muss etwas tun. Das ist, warum sage ich das? Es wird gleich wichtig für in Vers 9. Also Gott hat ihm eine Verwaltung anvertraut. Paulus hat im Ratschluss Gottes etwas zu erfüllen. Und das, der Ratschluss ist, denn mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben worden, wie ich es oben kurz beschrieben habe. Beim Lesen könnt ihr in meiner Einsicht das Geheimnis des Christus merken, dass in anderen Geschlechtern, den Söhnen der Menschen, nicht zu erkennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart worden ist. Paulus sagt, mir wurde etwas offenbart, was vorher man nicht erkannt hat, vorher man noch nicht sehen konnte, vorher man es noch nicht erkennen konnte. Ein Geheimnis war. Und ich habe die Aufgabe, dieses Geheimnis bekannt zu geben. Dann redet er über das Geheimnis und sagt, Vers 6, die Nationen sollen nämlich Miterben und Mitglieder am gleichen Leib sein und Mitteiler der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. dessen Diener ich geworden bin, nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir nach der Wirksamkeit seiner Kraft gegeben ist. Also ich habe den Auftrag, das Evangelium zu verkündigen, dass in Christus es nur ein Leib gibt. Heiden und Juden, eine Berufung, eine Verheißung, ein Leib, ein Mitglieder, wie ihr, die Nationen haben Anteil an diesen allen herrlichen Verheißungen, die Gott seinem Volk gegeben hat. Ich sage, das war schon vor Grundlegung der Welt ein Geheimnis, aber bei Gott ein Plan. Nicht Plan B, Plan A. Dann Vers 8. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, die Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Er sagt, ich habe eine Aufgabe, etwas zu verkündigen, was man nicht erschöpfen kann. Es ist unausforschlich. Unausforschlich. Und dann, und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltigte Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde, nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus Jesus. Das ist gewaltig. Paulus sagt, ich habe ein Privileg, eine Aufgabe, ein Amt bekommen, einen Plan, einen Ratschluss zu verkündigen, das Gott sich vorgenommen hat. Vor ewigen Zeiten hat Gott diesen Ratschluss gefasst. Ich darf ihn jetzt verkündigen, diesen ewigen Ratschluss. Das Evangelium der Gemeinde, allein die Tatsache, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Gott macht die Gemeinde zu einer Gegenstandslektion für die Himmelswelt. Den Plan aber, den Gott da gefasst hat, ist schon vor Grundlegung der Welt. Da gab es die Himmelswelt in dieser Weise noch nicht. Er zeigt ihnen seine Weisheit. Er zeigt seine Größe. Er zeigt seine Herrlichkeit. Der Gedanke ist ebenfalls der gleiche. Den Ratschluss, den Gott gefasst hat, der ist schon vor Beginn der Zeiten, war in Gott selbst. Die Vorkenntnis Gottes, nochmal, bezieht sich nicht darauf, dass Gott weiß, ob du dich für ihn entscheidest, ja oder nein. Die Vorkenntnis Gottes bezieht sich auf den Ratschluss Gottes, dass er in Christus beschlossen hat, die Welt mit sich selbst zu versöhnen. Und nur auf dieser Grundlage konnte er dir, bevor es dich noch gab, ein Ja oder ein Nein für dich zu treffen, nämlich dich zu erwählen. Kolosserbrief, geht mit mir kurz in den Kolosserbrief. Da schreibt Paulus das in ähnlicher Weise. Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 24. Das ist der Lieblingsabschnitt von Major Thomas, den Fackelträgergründer und seiner Nachfolger. Das ist so die Überschrift, die Hoffnung, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Vers 24 lese ich und folgende. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht, von der Bedrängnis des Christus für sein Leib. Das ist die Gemeinde. Darf ich euch sagen, dass der Zusammenhang ähnlich ist im Petrusbrief. Auch hier geht es um Leiden. Paulus sagt, ich leide, und zwar für das Evangelium, für euch. Ich leide, ich habe Anteil an den Leiden Christi. Und wir denken, Christus hat doch schon gelitten. Er hat gelitten, ist gestorben, ist auferstanden. Paulus sagt, ich leide und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von der Bedrängnissen des Christus für sein Leib. Das ist die Gemeinde. Das heißt, das Leiden ist noch nicht fertig. Christus musste leiden und die Herrlichkeit eingehen. Seine Gemeinde muss nicht leiden und die Herrlichkeit eingehen. Die darf abkürzen. Sie darf ohne das Kreuz in den Himmel. Wie schön wäre das. Aber das ist nicht der Weg. Und es steht wohl noch ein Leiden für die Gemeinde aus. Es steht noch ein Leidensweg, wie Christus, von Leid in die Herrlichkeit. So sagt Paulus, geht die Gemeinde auch von Leid zur Herrlichkeit. Vers 25. Ihr Diener bin ich geworden nach der Verwaltung Gottes, die mir in Blick auf euch gegeben ist. Auch wieder wie im Epheserbrief. Ich bin ein Diener dieses Ratschlusses, dieser Verwaltung, die Gott beschlossen hat. Dessen Diener bin ich. Das Geheimnis, das von den Weltzeiten, Vers 26, und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist. Wiederum, Paulus sagt, ich habe einen Dienst, ein Geheimnis zu offenbaren, das vor Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war. Es ist ein Geheimnis, das ist das Geheimnis des Christus. Er schreibt dann, was dieses Geheimnis ist. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was das bedeutet, dazu kommen wir gleich in Punkt 2 im Petrusbrief. Christus in uns. Was bedeutet das? Wie ist Christus in uns? Worin liegt die Hoffnung? Was ist darin die Hoffnung? Lass uns eben zurückgehen zu Petrusbrief. Also die Quelle der Erwählung ist Gott selbst und er trifft die Erwählung aufgrund der Vorkenntnis seines Ratschlusses, seines Planes, aufgrund der Vorkenntnis des Evangeliums und all dessen, was es mit sich bringt. Das ist die Quelle, der Ursprung der Erwählung. Weil Gott diesen Ratschluss beschlossen hat, tritt die zweite Person der Dreieinigkeit Gottes auf die Tagesordnung, die diesen Ratschluss verwirklicht, die diesen Ratschluss ausführt, die diesen Ratschluss bewirkt, wirksam macht, uns zu diesem Ratschluss befähigt. Es ist das Werk des Heiligen Geistes. Das Werkzeug Gottes ist der Heilige Geist, der diese Auserwählung an uns wirksam macht. Wie geschieht das? Petrus schreibt, also auserwählt nach der Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam. In der Heiligung des Geistes zum Gehorsam. Das ist das Mittel. Auserwählt in der Heiligung des Geistes. Darüber haben wir bei der letzten Bibelstunde aufgehört. Jetzt steigen wir da wieder mit hinein. Der Vorwurf, lass mich das negativ anfangen. Der Vorwurf, der immer wieder im Raum steht, wenn man über die Erwählung spricht und die darin verbundene Sicherheit. Wenn Gott für dich aufgrund dessen, was Jesus getan hat, schon bevor es dich gab, ein Ja getroffen hat, auf welche Grundlage sollte er dich verwerfen? Versteht ihr? Darin liegt die Sicherheit. Deine und meine Sicherheit liegt nicht in dir und mir, ob ich etwas tun kann oder nicht, weil ich kann nichts tun, bin Sünder durch und durch, sondern liegt in der Vorkenntnis Christi. So, das hat was mit Sicherheit zu tun. Wer sich nicht daran stoßt und annimmt, das wird zu einem großen Trost. Aber dann kommt eben der Vorwurf, ja, aber wenn du das sagst und das lehrst, ja, das bringt ja Menschen dazu, dann zu sagen, ja, dann lasst uns doch sündigen. Wenn ich eh sicher bin, wenn Gott für mich eh ein Ja getroffen hat vor Grundlegung der Welt und Jesus für meine Sünden gestorben ist, dann ist doch egal, was ich tun lasse. Richtig? Aber diese Anschuldigung, die ist nicht neu. Ich denke da an Römer Kapitel 5, Kapitel 6, der Übergang, wo Paulus sich genau damit auseinandersetzt. Er sagt, dass Gottes Gnade erst dann groß wird, wenn viel gesündigt wird. Das ist für uns so. Also wo wenig gesündigt wird, merkt man nicht, ob die Gnade groß ist. Wenn eine Sünde vergeben wird, denkt man, ja, okay. Wenn aber 20.000 Sünden vergeben, ja, schon ein bisschen mehr. Wenn eine Milliarde Sünden vergeben wird, boah, das ist aber eine Vergebung. Wenn unzählbare Sünden vergeben, was ist das für eine Vergebung, oder? Je größer die Sünde, umso größer die Vergebung, umso größer das Staunen darüber. Dann sagt Paulus, Gott hat das Gesetz aus einem Grund gegeben, damit die Sünden einfach noch mehr werden. Und das Ziel ist, damit man merkt, wie sehr Gott uns begnadigt. Und für menschlichen Verstand sagt, das ist eine komische Logik. Dann ist der Vorwurf sofort da, genau der gleiche. Dann lasst uns doch sündigen, damit Gott noch gut dabei rauskommt. Und was ist die Antwort von Paulus? Ihr kennt sie alle, das Reformierte, das sei ferne. Luther sagt, das ist unmöglich. Wenn man zu diesem Schluss kommt, dann hat man nicht verstanden, was die Gnade ist. Dann hat man nicht verstanden, was das Erlösungswerk Jesu Christi betrifft. Und genau das Gleiche ist jetzt hier. Wenn jemand sagt, dass Gott in uns in Christus vor grundlegender Welt erwählt hat und somit uns diese Sicherheit gibt, er wird uns retten, und man sagt, ja gut, dann kann ich ja jetzt sündigen, dann ist egal, dann hat man nicht verstanden, was die Erwählung bedeutet. Die Erwählung schließt nämlich die Heiligung mit ein. Das ist jetzt wichtig. Petrus sagt, Gott hat uns erwählt auf der Grundlage von der Vorkenntnis Jesu Christi in der Heiligung des Geistes. Das heißt, wenn Gott seine Erwählten zu sich zieht, wie macht er das? Indem er sagt einfach, weißt, deine Sünden sind vergeben, leb weiter, wie du willst, irgendwann mal komm, ich hol dich ab. Sondern, wie macht er das? Er heiligt sie. Ein Beispiel, das Gott uns gibt, ist das Alte Testament, an dem lernen wir es. Die Geschichte, die in Zusammenhang der Erwählung immer wieder auftaucht, ist doch die Geschichte Abrahams, oder? Gott hat Abraham erwählt, richtig? So aus den Völkern und hat ihn zu einem Fremdling gemacht. Und dann, was hat er gesagt? In dir werden gesegnet werden alle Nationen. So, aus dir wird eine Nachkommenschaft kommen, wie Sand des Meeres, Sand und am Meer und Sterne des Himmels. Was kam aus Abraham? Israel. Richtig? Und dann heißt es immer wieder Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gott hat in Abraham sich ein Volk erwählt. Auf welche Grundlage hat Gott Israel erwählt? Wegen dem, was sie getan haben oder nicht getan haben, sondern er hat sie in Abraham erwählt. Und was war Abraham? Er glaubte. Und Gott rechnet ihm das zur Gerechtigkeit. Das heißt, all seine wahren Nachkommen waren Miterwählte, weil sie in Abraham waren. Das war seine Nachkommenschaft. Das war das Volk. Gucken wir das aber das Volk an. Er hat sie erwählt. Er hat sie rausgezogen. Da gab es sie noch gar nicht. Es gab nur Abraham. Da gab es Israel noch nicht. Es gab noch nicht mal diesen Namen. Es gab dieses Volk nicht. Gott hat aber in Abraham sich ein Volk erwählt. Und dann geschah es, dass in der Zeit dieses Volk dann entstand. Und wie war das? Heilig, gläubig, gehorsam, alles andere als das. Und dann rettet Gott das Volk aus Ägypten. Und was macht er? Er bringt es sich zu sich selbst, damit sie ihm dienen. Und können sie einfach ihm dienen? Nein. Was sagt er zu ihnen? Ihr sollt mir ein heiliges Volk sein, eine heilige Nation. Um mir dienen zu können, um mit mir Gemeinschaft zu können, müsst ihr heilig sein. Ihre Erwählung als Nation hat nichts in ihnen zu tun, das hat nichts mit ihrem Gut oder Schlechtsein, das hat was mit Abraham zu tun gehabt, mit dem Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Aber das hat zur Folge, dass Gott sagt, aber dass er sie heiligen musste, dass er sie reinigen musste, dass er sie demütigen musste. Das hat für sie die Wüste mit sich gebracht, eine Fremdlingschaft. Das hat für sie Läuterung gebracht und Demütigung gebracht, damit das Innere nach außen kommt. Die Erwählung Gottes, des Volkes Israel, brachte sie dazu, dass Gott sie heiligen und reinigen musste. Musste sie heiligen und reinigen. Wenn Gott erwählt, den heiligt er. Den reinigt er. Diese Heiligung, diese Reinigung hat zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist, ein Ziel, und dann das Ziel hat zwei Aspekte, ich bin schon gedanklich zu schnell gewesen. In der Heiligung, und jetzt zu was Heiligung? Zum Gehorsam. Ich habe im Vorfeld Predigten mir angehört, auch Bücher gelesen und Kommentare, und sehr, sehr viele sie machen hier Folgendes. Sie sagen, in der Heiligung des Geistes, das ist, was der Heilige Geist tut, heiligen, und dann sagen, zum Gehorsam und Bespringen Jesu Christi. Das heißt, der Gehorsam Und Besprengung ist bei Christus und die Heiligung beim Heiligen Geist. Ich verstehe das so. Vater erwählt auf der Grund der Vorkenntnis. Der Heilige Geist heiligt zum Gehorsam. Die Heiligung hat ein Ziel, Gehorsam. Natürlich hat der Gehorsam was mit Christus zu tun. Das bedingt einander. Aber das Werk des Heiligen Geistes, und jetzt kommt es. Wenn Gott jemand erwählt, den heiligt er, damit er was tut. Oder damit er was ist. Gehorsam. Niemand, den Gott erwählt und zu sich zieht, wird dann sagen, ich kann einfach sündigen. Und wenn er es tut, dann wird er geheiligt. Und das wird sehr schmerzvoll werden. Weil der Heilige Geist ein Werk hat, den Menschen, den Gott erwählt hat, zum Gehorsam zu bringen. Und dieser Gehorsam hat zwei Aspekte. Jetzt bin ich da. Zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist erstens Gehorsam, Glaubensgehorsam. Dem Wort Gottes überhaupt gehorchen zu können, das heißt an das Wort überhaupt glauben zu können. Wir wissen doch und wir sind davon ausgegangen, gestartet, dass der Mensch unter der Sünde verkauft, aus sich heraus, doch niemals Gott gehorsam leben kann, oder? Der Mensch aus sich heraus, der liebt doch die Sünde, er liebt doch nicht Gott. Er ist in seinem Wesen ungehorsam. Ich bediene die klassischen Klischees, die wir alle kennen. Einem Kind musst du nie ungehorsam beibringen. Ich weiß, das wisst ihr alles, aber das verdeutlicht es am besten. Ich dachte, wie gut wär's, wieso müsste man ungehorsam beibringen? Das wäre, wenn man ungehorsam beibringen müsste und Gehorsam einfach in einem drin wäre. Das wäre doch genial, gell? Das ist das Wesen des Menschen. Er ist von sich aus ungehorsam. Jetzt ist ein wichtiger Punkt, liebe Geschwister. Will ein Kind gehorsam sein? Ja, danke. Also meine wollen ab und zu. Papa, ich will. Ich versuch's. Und ich weiß, wie lange dieser Versuch hält. Wollen wir gehorsam sein? Wollen Menschen gehorsam sein? Ja. Das Problem ist nicht das Wollen. Das Problem ist das Nicht-Können. Das ist das Problem. Bei der ganzen Thematik geht es nicht, ja, wo ist da der freie Wille des Menschen? Wo ist der hat einen freien Willen. Wir können viel wollen und wir wollen auch. Und wir wollen sogar vielleicht Gott gehorchen. Das Problem ist das Nicht-Können. Warum? Weil wir unter die Sünde verkauft sind. Die Heiligung bedeutet erstmal, dass Gott an uns nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen schaffen muss, wie er nach Philipperbrief, wie Paulus das sagt. Und das ist der erste Schritt, dass Gott überhaupt den Menschen dahin bringt, dem Evangelium gehorsam zu werden. Das bedeutet, daran zu glauben, diesem Wort, was er hört, dass er es annehmen kann. Da muss der Heilige Geist eine Menge tun. Eine ganze Menge. Er muss ihn von seiner Sündhaftigkeit überführen, von seiner Unfähigkeit überführen, von seiner Unmöglichkeit überführen. Er muss ihn von der Heiligkeit Gottes überführen. Er muss ihm das Gericht vom Gericht überführen, vor der Konsequenzen überführen. Es bedarf eine Menge Arbeit des Heiligen Geistes, bis der Mensch dem Wort des Evangeliums glaubt, das heißt dem Gehorsam wirkt. Schaut mal kurz mit mir in Petrus Brief. Schaut mal Kapitel 1, Vers 14. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 14. Als Kinder des Gehorsams, passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten. Als Kinder des Gehorsams. Gläubige werden wie bezeichnet? Kinder des Gehorsams. Ist das uns bekannt? Bezeichnen wir so Christen. Kinder des Gehorsams. Dann sagt er, Vers 22, wo sind diese Kinder gehorsam? Also woran erkennt man, oder was ist der Gehorsam der Christen? Schaut mal Vers 22, Kapitel 1. Da ihr eure Seelen durch den Glauben gegen die Wahrheit, Entschuldigung, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander, anhaltet aus reinem Herzen. worin liegt der Gehorsam? Da ihr eure Seelen im, durch den Gehorsam gegen die Wahrheit. Dass man der Wahrheit glaubt, das ist Gehorsam. Der Gehorsam ist der Glaubensgehorsam. Derjenige, der der Wahrheit, und wo ist die Wahrheit? Dein Wort ist die Wahrheit. Der dem Wort glaubt, ist dem Wort gehorsam. Dass man dem Wort glaubt, ist das Werk des Heiligen Geistes. Der erste Schritt, was das Werk des Heiligen Geistes an den Erwählten ist. Er öffnet ihnen das Verständnis und den Glauben zum Wort. Guckt mal, wie in Kapitel 2, wie die Ungehorsam bezeichnet werden. Kapitel 2, Vers 8, was Petrus sagt. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses ist von Christus. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Ungehorsam bedeutet Ungehorsam gegenüber dem Wort zu sein, der Botschaft des Wortes, dem Evangelium des Wortes. Sie haben sich an Jesus gestoßen. Sie haben sich an dem Wort gestoßen. Sie haben die Schrift nicht verstanden. Sie haben Christus darin nicht erkannt, haben sich über ihn geärgert und sind daran gestoßen. Das bedeutet Ungehorsam sein. Dem Wort nicht glauben heißt Ungehorsam sein. Dem Wort glauben heißt gehorsam sein. Dass man aber dem Wort glaubt, ist das Werk des Heiligen Geistes, weil er uns das Wort aufschließt, offenbart. Er zeigt uns, wer Christus eigentlich selbst ist. Schaut mal in Kapitel 3, Vers 1. Ebenso ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, gehorsam sind, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden. Dazu kommen wir auch noch. Für all die, die das gerne wissen. Der Punkt ist aber wiederum, für die Ungläubigen werden bezeichnet als die, die dem Wort nicht gehorsam sind. Das Erste, was Wirken des Heiligen Geistes ist, in den Menschen den Glauben zum Wort zu schenken. Ihnen die Augen für das Wort Gottes zu öffnen. Und noch eine Stelle, Kapitel 4 im Petrusbrief, Vers 17. Ich lese es bewusst, damit ihr seht, dass Petrus in seinem Brief von Gehorsam und Ungehorsam, von gläubig und ungläubig gegenüberstellt. Kapitel 4, Vers 17. Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Dem Evangelium. Der Gehorsam, das, was der Heilige Geist tut an den Erwählten, er öffnet ihnen, er befreit sie, er heiligt sie, er holt sie heraus aus der Finsternis, aus ihrer Dunkelheit, aus ihrer Verblendung heraus, damit sie in der Lage sind, das Lichtglanz des Evangeliums, die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi zu sehen. Das ist das Werk des Heiligen Geistes an der Erwählten. Das ist der erste Schritt der Heiligung, weil unser Herz dadurch gereinigt wird und dazu überhaupt fähig gemacht wird, zu glauben. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Der zweite Schritt ist, dass er in uns bewirkt, dass wir gehorsam bleiben, dass wir gehorsam leben, dass wir beständig im Glauben bleiben. Darf ich euch das in der verbleibenden Zeit noch deutlich machen? Hier, die Jahreslosung ist bekannt. Ich weiß nie, wie ihr zu solchen Jahreslosungen steht. Den Weg, wie man da hinkommt, ist das eine, aber das Wort Gottes ist das andere und das ist gut. Und über diesem Jahr hat man ja einen Vers gestellt aus Hesekiel 36, einer meiner Lieblingsverse aus dem Alten Testament. Ich liebe ihn so sehr, weil darin für mich so viel Verheißung und so viel Gutes ist. Was das mit unserem Thema zu tun hat, möchte ich gleich aufzeigen. Bevor ich das tue, erinnere ich euch noch, geht mit mir einen kurzen Weg. Geht mit mir in 2. Mose Kapitel 19 kurz. Gott bringt das Volk, das er in Abraham erwählt hat, bringt er zu sich, damit sie ihm dienen. In Kapitel 19, bevor Mose die Gebote auf Tafeln bekommt, redet all diese Worte. Und was ist die Reaktion des Volkes? Schaut mal Kapitel 19, Vers 6. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Also das ist die Berufung, das ist ihre Stellung. Dazu hat sie Gott rausgeholt. Ein königliches Priestertum, eine heilige Nation. Und dann, das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Daraufhin ging Mose hin, rief die Ältesten des Volkes zusammen und legte ihnen all diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Alles wollen wir tun. Gut? Sehr gut. Haben sie es getan? Nein. Ja, haben es nicht ernst gemeint. Haben gelogen. Sie wollten es tun. Genauso wie Petrus für Jesus sterben wollte. Nur der Punkt ist, sie konnten es nicht tun. Dann beginnt Gott kurz zu reden und sie merken, sie brechen zusammen. Gott ist heilig, sie sind nicht heilig. Und dann kommt die Notwendigkeit des Blutes, des Opfers. Jetzt geht mir am Ende von 5. Mose, Kapitel 5. Mose, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich finde es gleich so. 5. Mose. Ich glaube, 28 muss es so sein. Nein. 5. Mose 26? Nein. Ah, ich bin in 4. Mose, Entschuldigung. Entschuldigung. Wir sind am Ende der 5 Bücher Mose. Das Gesetz wieder wiederholt. Ausrichtung findet wieder statt. Und dann schaut mal ab Kapitel 29, Abvers 1. Und Mose berief, ich warte noch kurz, 5. Mose 29, Abvers 1. Und Mose berief ganz Israel und sprach zu ihnen, ihr habt alles gesehen, was der Herr vor euren Augen im Land Ägypten getan hat und dem Pharao und an seinen Knechten und an seinem ganzen Land, die großen Prüfungen, die deine Augen gesehen haben, jene große Zeichen, Wunder. Sie haben das Zeugnis Gottes gehabt, sie haben das alles erlebt und sie waren bereit, auch für Gott Dinge zu tun. Aber der Punkt ist, sie konnten nicht. Und jetzt schaut mal Vers 3. Aber der Herr hat euch bis zum heutigen Tag weder ein Herz gegeben zu erkennen, noch Augen zu sehen, noch Ohren zu hören. Wo liegt das Problem? Sie wollten es tun. Das Wollen war nicht das Problem. Sie konnten es nicht tun. Warum? Weil ihnen etwas fehlte. Woher kommt das Gesetz? Was ist das Gesetz von seiner Eigenschaft? Ist es von der Erde oder vom Himmel? Ist es von Gott oder von Menschen? Von Gott. Somit ist es irdisch oder himmlisch? Ist es menschlich oder geistlich? Geistlich. Das Gesetz ist geistig. Es ist Geist. Aber wie soll der Mensch, der irdische Mensch, das Geistliche mit menschlichen Mitteln halten? Wie geht das? Er wird wollen, so viel er will. Erinnert ihr euch an Paulus, was Paulus in Römer 7 über einen Nicht-Wiedergeborenen sagt? Das Wollen habe ich wohl, aber das Vollbringen nicht. Ich habe permanent einen Kampf. Das, was ich nicht will, tue ich. Was ich tun will, tue ich nicht. Wer wird mich erlösen von diesem gottverdammten Leibe? Wer wird von meiner Schwachheit, von dem Fleisch, wer erlöst mich von dieser Schizophrenie? Gott sei Dank, in Jesus Christus. Der Punkt ist, das Gesetz ist geistig. Gott gibt ihnen das Gesetz und sie sagen, wir wollen es tun und können nicht. Und Gott sagt auch, warum? Weil ihr noch kein Herz habt, das in dem der Geist Gottes wohnt. Euch fehlt etwas Entscheidendes. Und dann kommt die Verheißung, Kapitel 30. 5. Mose 30. Und der Herr, dein Gott, Vers 6, 5. Mose 30, Vers 6. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du deinen Herrn, deinen Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, dass du am Leben bleibst. Gott wird nicht dein Fleisch beschneiden, sondern dein Herz beschneiden. Mit anderen Ausdruck, er wird dein Herz heiligen. Er wird dein Herz reinigen. Warum? Damit du in der Lage bist, mich wirklich zu lieben und mir wirklich zu dienen. Wirklich gehorsam zu sein. Und das führt uns in Jeremia 31 und dann in die Jahreslosung hinein. Jeremia 31. Ab Vers 31. Das ist eine gute, kann man sich gut merken. 31. Da kommt die Verheißung des neuen Bundes. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel, mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Einen neuen Bund. Liebe Geschwister, müssen wir darüber jetzt spekulieren, um welchen Bund es geht? Wer hat diesen neuen Bund geschlossen? Jesus Christus. Als er kam und den Kelch nahm und sagte, das ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Dann sagt, es kommen Tage und sie waren schon da. Die Tage waren schon da. Als Christus kam, sagt der neue Bund, nicht wie den Bund, den ich mit den Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich bei der Hand fasste, und sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, diesen meinen Bund haben sie gebrochen. Gott sagt, ich mache etwas Neues. Der alte Bund, der hat nicht funktioniert. Nicht der gleiche Bund. Ich mache nicht das Gleiche nochmal. Ich habe ihnen gesagt, tut das und ihr werdet leben. Konnten sie es tun? Nein. Wollten sie es tun? Ja, sie konnten es nicht. Sie haben meinen Bund gebrochen. Gott sagt dann nicht, und dann wiederhole ich und mache einen zweiten Versuch. Ich gebe ihnen nochmal eine Chance und gebe ihnen nochmal so einen Bund, den sie aus eigener Kraft halten sollten. Wenn das erste Mal nicht geklappt hat, wie soll es das zweite Mal klappen? Und er sagt, nein, ich mache etwas Neues. Einen neuen Bund werde ich mit ihnen schließen. Vers 33. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Innerstes legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihnen Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder seinen Bruder lehren und sagen, er kennt den Herrn. Dann wird nicht der Mensch sagen, du musst glauben. Da wird nicht der Mensch den Menschen überreden, mit Überredungskursen Menschen erweisen, damit er zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und gläubig wird. Es wird nicht mehr der Mensch machen, sondern Gott. Wie? Durch seinen Geist. Das heißt nicht, dann würden die Menschen keine Lehrer mehr brauchen. Da wäre Paulus überflüssig. Nein, sondern hier geht es darum, ich werde etwas Neues tun. Ich selbst werde sie bekehren. Ich selbst werde ihre Denken verändern. Das werden nicht Menschen machen können. Ich werde es tun, ich werde sie lehren. Denn alle werden von Gott gelehrt sein. Erinnert euch, als wir durch Johannes-Evangelium gegangen sind, wo Jesus gesagt hat, niemand kommt zu mir, sei denn der Vater lehrt ihn. Und all die vom Vater gelehrt werden, die kommen zu mir. Und dann, schaut mal, also er kennt den Herrn, Vers 34 in der Mitte, denn sie alle werden mich erkennen von ihrem Kleinen bis zu ihrem Größten, spricht der Herr, denn ich werde ihre Schuld wegnehmen und an ihre Sünden nicht mehr denken. Der Grund, warum ich das möglich sein wird, weil ich an ihre Schuld nicht mehr denken werde. Und jetzt springt mir schnell in Hesekiel 36. Gut, dass es einfach der nächste Prophet ist. Hesekiel 36, das ist so, so herrlich. Ab Vers 22. So spricht der Herr. Nicht um euretwillen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen. Allein der Beginn. Wisst ihr, was ich jetzt tue, sagt Gott, was ich mache, das hat nicht in erster Linie was mit euch zu tun, sondern es hat was mit mir zu tun. Das hat was mit meinem Ratschluss zu tun. Das hat was mit meinem Plan zu tun. Das hat was mit meinem Namen zu tun. Das hat was mit meiner Heiligkeit zu tun. Um meines Willen mache ich das. Und dann spricht er davor, dass er den Namen verherrlichen wird. Und dann, wie wird das machen? Vers 25. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen. Und ihr werdet rein sein von all eurer Unreinheiten. Und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Innerstes geben. Gott sagt, ich werde etwas Neues tun. Dieser neue Bund, den Gott schließt, ist etwas Neues. Nämlich der Geist Gottes kommt in die Menschen und beschneidet ihr Herz. Das heißt, ihr Denken, ihr Verständnis. Er heiligt es. Er reinigt das Denken von sündhaften, gottgötzenfeindlichem Denken hin zu wohlgefälligem, gottwohlgefälligem Denken. Die Sinnesänderung beginnt, weil der Geist Gottes in den Erwählten Wohnung nimmt und beginnt, ihr Denken zu verändern. Was sagt Paulus im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1? Lasst euer Denken verändern, damit ihr das Wohlgefällige tun könnt und das Vollkommene. Wie? Gott sagt, ich werde meinen Geist in euer Herz geben und neuen Geist in euren geben. Und ich werde das steinende Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch das fleischende Herz geben. Das heißt, ich werde etwas Totes wegnehmen und euch das Lebendiges geben. Was lebt, nicht Totes, was lebt. Und dann, Vers 27, und ich werde meinen Geist in euer Innerstes geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Wisst ihr, was der neue Bund ist? Gott verpflichtet sich selber, dass du gehorsam wirst. Der erste Bund hat Gott gesagt, du musst gehorsam sein. Das ist der erste Bund. Wenn du nicht bist, stirbst du. Der zweite Bund ist, Gott sagt, du kriegst es nicht hin. Ich mache einen neuen Bund. Und dieser neue Bund sagt nicht, du musst gehorsam sein. Ich sorge dafür, dass du gehorsam wirst. Ich werde alles dafür tun, damit du gehorsam sein kannst. Ich werde dich reinigen, ich werde dich heiligen, ich werde dir ein neues Herz geben, ein neues Denken werde ich dir geben, eine neue Gesinnung werde ich dir geben, die nicht gegen mich, sondern für mich ist, die nicht auf die Sünde, sondern auf mich ausgerichtet ist. Wenn ein Kind Gottes den Heiligen Geist empfängt und der Geist Gottes in ihn heiligt, wird er dann die Sünde lieben und sagen, ja toll, ich kann weiter in der Sünde beharren? Dann ist er nicht in dem neuen Bund. Das ist eine der herrlichsten Wahrheiten. Ich werde machen. Glaubt ihr, dass Gott zu seinem Wort steht? Steht das in unserem Wort? Glauben wir Gottes Verheißung? Denn Glauben ist Gehorsam. Unglaube ist Ungehorsam. Glauben wir, dass Gott sich verpflichtet hat mit einem Bund, den er mit seinem Blut eingeweiht hat? Seines Sohnes, dass er dafür sorgen wird, dass du gehorsam wirst. Warum? Damit du lebst. Denn nur Gehorsam ist die Grundlage für Leben, beim Bleiben bei Gott. Ungehorsam nicht. Das ist der Geist Gottes kommt, mit welchem Ziel? Um dich und um mich oder in dir und in mir. Ein Gehorsam zu schaffen. Das heißt, es ist ein Werk, es ist ein Prozess. Er beginnt, in dir ein neues Denken zu schaffen. Dass du auf einmal, was du vorher geliebt hast, nicht mehr liebst. Und was du vorher gehasst hast, auf einmal liebst. Dass in dir eine Sehnsucht entsteht nach Gott. Dass in dir eine Liebe entsteht nach Gott. Eine Freude, ein Wunsch, Gott zu gefallen. Denn früher wolltest du das nicht. Es ist das Werk des Heiligen Geistes, das uns darin heiligt. Darf ich euch nur eine kurze Aufmerksamkeit geben? Schaut mal ab Vers 30, 31, was beschrieben wird. Wie wird das geschehen? Über diesen Text sind wir immer wieder in diesen Jahren schon drüber. Das Erste, was passieren wird, ist übrigens Buße. Vers 31. Und ihr werdet in euren bösen Wegen denken und eure Taten, und nicht, die nicht gut waren. Und ihr werdet an euch selbst Ekel empfinden wegen eurer Sünden und wegen euren Gräuel. So wird es beginnen. wenn das neue Herz beschnitten wird, das neue Herz geheiligt und gereinigt wird, abgesondert wird, dann beginnt man zu mir, oh, das war ja absolut absurd, das war ja pervers, das war ja sündig. Oh, man beginnt sich dafür zu hassen, was man früher getan hat. Und dann erkennt man, warum? Weil der Geist Gottes auf einmal unser Denken verändert hat, dass wir die Dinge so sehen, wie sie sind, in ihrer absolut Hässlichkeit. Aus uns heraus, nee, würden wir das nie so sehen. Das ist Heiligung. Das ist das Werk des Heiligen Geistes an den Heiligen. Dann heißt es, dann sollt ihr wissen, schämt euch und werdet beschämt vor euren Wegen, Haus Israel. Dann kommt Scham. Als wir über Buße nachdachten, haben wir diese Texte gelesen. Aber jetzt kommt etwas Herrliches. Also, dann heißt es, ich werde meinen Geist geben. Ich werde meinen Geist in euer Innerstes geben. Ich werde machen, dass ihr diese meine Gebote tut. Schaut mal Kapitel 37. Ich weiß, dass was für verschiedene Auslegungen zu diesem Kapitel gibt. Ich möchte euch nur diesen Zusammenhang aufzeigen. Dann soll nämlich Hesekiel weissagen über die toten Gebeine, richtig? Und Fleisch wird kommen. Und für gewöhnlich versteht man darunter die Auferstehung. Die leibliche oder die Auferstehung Israels, ja. Der ganze Zusammenhang ist der neue Bund. Und wisst ihr, was hier in Kapitel 37 beschrieben wird, nach meinem Verständnis? Die Wiedergeburt. Der Geist Gottes kommt und macht das, was tot ist, lebendig. Das ist nicht nur ein Vers, das ist der ganze Abschnitt. Ich lese aber ab Vers 7. Und ich weissagte, wie mir befohlen war, da entstand ein Geräusch, als ich weissagte und siehe, ein Getöse und die Gebeine rückten zusammen und Gebein an Gebein und ich sah und siehe, es entstanden Sehnen an ihnen und Fleisch wuchs und Haut zog sich über sie oben darüber, aber es war noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir, weissage dem Odem, weissage Menschensohn, sprich zu dem Odem, das ist der gleiche Begriff, auch gebraucht für Geist, der Ruach, Ruach. So spricht der Herr, Herr, komm von den vier Winden her, du Odem, und hauche diese Erschlagenen an, dass sie lebendig werden. Da weissagte ich, wie der Herr mir befohlen hatte, und der Odem kam in sie, und sie wurden wieder lebendig, oder lebendig, das wieder ist eingeschoben, und standen auf ihren Füßen ein sehr, sehr großes Heer, eine große Schar stand da. Und dann heißt Folgendes. Und er sprach zu mir, Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Das ganze Haus Israel. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Auf welchem Weg? Das ist der neue Bund. Und jetzt schaut mal Vers 14. Vers 14. Und ich gebe, muss 13 lesen. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch aus euren Gräbern herauskommen lasse, als mein Volk. Ich gebe meinen Geist in euch, dass ihr lebt. Und ich gebe meinen Geist, wohin? In euch, wohin? In unser Herz. Und Kapitel 36 beschreibt, ich werde meinen Geist in euer Innerstes legen. Ich glaube, prüft selber, dass hier Kapitel 37 die Wiedergeburt beschrieben wird, die Jesus in Kapitel in Johannes Evangelium Kapitel 3 und dann bis Kapitel 6 sich durchzieht, diese ganze Thematik. Heute ist die Stimme, er spricht ein Wort und die Toten stehen auf. Wiedergeburt geschieht. Das macht einen neuen Menschen. Wie der Geist Gottes kommt. Es tut mir leid, wir müssen nächsten Mittwoch nochmal Petrus Kapitel 2, Vers 2 machen, weil die letzten zwei Punkte fehlen noch. Darf ich noch zusammenfassen für heute diesen einen Punkt? Kapitel 1, Vers 2. Gott ruft oder Gott erwählt in der Vorkenntnis. Diese Vorkenntnis Gottes oder die Grundlage, auf dieser Grundlage heiligt er die Erwählten. Er bringt sie dazu, dass sie ihn lieben. Er bringt sie dazu, dass sie ihm nachfolgen. Er bringt sie dazu, dass sie seine Gebote halten. Das beinhaltet die Erwählung. Es ist ein Teil, ein wesentlicher Teil der Erwählung. um den Zusammenhang zum Petrusbrief herzustellen. Und damit schließe ich für heute. Warum leiden wir, sagen die? Warum erfahren wir so viel Feuer? Warum erfahren wir so viel Leid als Christen? Und Petrus sagt, erschreckt nicht, als treffe euch etwas Fremdes. Denn das geschieht für euch mit einem Ziel. Das ist nämlich Heiligung. Das ist Läuterung. Das trägt dazu bei, dass ihr ein heiliges Volk, ein königliches Priester, ein heiliges Volk seid. Das ist Heiligung, was Gott tut. Das ist Reinigung. Das ist Läuterung. Es bedarf, das ist das Werk des Heiligen Geistes an euch. Es ist nichts Fremdes. Es ist nichts etwas, wo man sagt, das passt nicht. Doch, es ist das Werk Gottes an seinen Erwählten. Er heiligt sie. Denn das Gericht Gottes beginnt am Haus Gottes. Er heiligt sein Haus. Er reinigt sein Haus. Er reinigt seine Auserwählten. Erwählung ist ein Druckschluss, wenn man meint, dann kann man sündigen, wie viel man will. Absolut unmöglich. Absolut unmöglich. Ich bete. Ich danke dir für diesen neuen Bund. Ich danke dir so sehr für diesen neuen Bund, dass wir unter dem neuen Bund sind und noch nicht unter dem alten. So, dass wir unter der Gnade sind und nicht unter den Werken. Danke, dass wir das Vorrecht haben oder in der Stellung sind, Herr, dass du selbst dich dazu verpflichtet hast, uns ans Ziel zu bringen, weil in der Heiligung. So bete ich in Furcht und Zittern, wirklich in Furcht und Zittern, und danke dir dafür, für deine Heiligung an mir, für deine Heiligung an uns, an unserer Gemeinde, weil darin wissen wir und darin wird die Erwählung festgemacht, dass wir dein sind. Wir sind dir nicht egal. So willst du uns auch ans Ende bringen. Ich verherrliche deinen Namen dafür. Amen. Einen gesegneten Abend wünsche ich euch.